Ja, guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Es macht einfach Spaß, an so einem tollen Sonntagmorgen hier zu stehen und ja, mit euch von dem zu hören, der allmächtig ist, der alles in der Hand hat. Und Ralf, ich möchte dir nochmal ganz herzlich danken für deinen Eindruck, dass du ihn eben gesagt hast. Du wirst auch gleich wissen, warum. Und die anderen wissen es auch, weil Gott macht ja einfach nichts falsch. Ja, und wenn Gott so einen Eindruck gibt, dann tut er das deswegen, weil er Dinge bestätigen will. Weil er Leute ermutigen will, weil er will, dass wir heute Morgen hier aus diesem Raum rausgehen und anders sind, als wir hier reingekommen sind. Oder? Seid ihr bereit, heute Morgen euch von Gott verändern zu lassen? Ja, euch mal auf den Kopf stellen zu lassen, vielleicht auch mal euer Denken umkrempeln zu lassen. Ich möchte am Anfang einen kleinen Artikel lesen, der ist nicht ernst gemeint, muss man dabei sagen. Der ist aus dem Postillon, ich weiß nicht, wer den kennt, das ist so eine Satirezeitung. Die es tatsächlich sogar schon mal in den MDR, in die MDR-Nachrichten geschafft haben, weil der MDR so einen Artikel von denen für wahre Münze genommen hat. Also hier in diesem Artikel heißt es, neue Zeitform Futur 3 eingeführt, um Gespräche über Flughafen Berlin zu ermöglichen. Berlin, ich werde nächstes Jahr im Sommer nach Mallorca in den Urlaub geflogen wären gewesen. Dieser zunächst ungewöhnlich klingende Satz wird schon bald grammatikalisch völlig korrekt sein. Denn Sprachwissenschaftler planen die Einführung der neuen Zeitform Futur 3. Sie soll ausschließlich dazu dienen, Gespräche über den geplanten Berliner Flughafen zu ermöglichen, dessen Fertigstellungstermin immer wieder verschoben wird. Bislang kam die deutsche Sprache hervorragend mit dem Futur 1 und dem Futur 2 aus, erklärt der Sprachwissenschaftler Stefan Anatolowitsch. Doch die besonderen Umstände beim Bau des Flughafens Berlin-Brandenburg, Willy Brandt, fordern drastische temporale Maßnahmen. Erst das Futur 3 ermögliche dem Sprecher, ein Ereignis in der Zukunft zu beschreiben, das höchstwahrscheinlich nicht eintrifft, weil es ohnehin verschoben wird, nach offizieller Sprachregelung aber eigentlich zutreffen müsse. Beispiel für eine korrekte Verwendung des Futur 3 sind: Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich gerade meine Koffer aufgegeben hätten gehabt. Oder: Wenn der Pfusch am Bau nicht bald aufhört, wird Hartmut Medorn die längste Zeit BER-Manager wären gewesen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum erzähle ich euch das? Weil es eine Menge andere Zeitformen gibt und wir beschäftigen uns heute mal wieder ein bisschen mit Zeitformen. Also kein Grammatikunterricht, keine Sorge. Ach so, einmal an, ne? Dann geht das auch. Ah ja, okay. Bittet ist die Überschrift. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Die meisten haben schon den Rest des Verses im Kopf, aber der kommt jetzt nicht. Bittet, und ich frage euch einfach, ob ihr das vielleicht kennt. Ihr bittet und betet und ringt um eine Sache und nichts passiert. Zumindest sieht das einfach so aus, als würde nichts passieren. Und vielleicht beten viele andere für euch mit. Und trotzdem scheint wieder nichts zu passieren. Lange Zeit vielleicht. Vielleicht betet ihr gerade um Kraft, vielleicht betet ihr einfach, um eine schwere Situation durchzustehen, vielleicht betet ihr um Heilung von einer Krankheit oder ihr betet um Weisheit für ganz wichtige Entscheidungen, die anstehen. Und vielleicht habt ihr das Gefühl, dass sich nichts ändert. Wenn ich jetzt fragen würde, wer kennt die Situation, da soll man die Hand heben. Ich vermute, es wird hier wenige geben, die das nicht tun und ich auch. Und manchmal kommt so dieses Gefühl auf, dass Gott ja jeden hört, der betet, nur mich nicht. Ja, irgendjemand hat mal gesagt, Gott hat Kinder, ja, und, oder Gott hat, nein, Gott liebt alle und mich hat er lieb. Ja, so diese Abstufung, irgendwo kommt manchmal das Gefühl auf, ja, mich hört Gott nicht. Und ich kann euch nur sagen, ich kenne dieses Gefühl. Ich weiß, wovon ich spreche. Aber es macht einen Unterschied. Und den möchte ich euch sagen. Ich habe beschlossen, dass nicht Gefühle meinen Glauben bestimmen sollen, sondern das Wort Gottes, was zu 100% wahr ist. Nochmal, nicht Gefühle sollen meinen Glauben bestimmen, sondern das Wort Gottes, was zu 100% wahr ist. Und das ist auch das, Ralf, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, was Gott einfach bestätigt. Es geht gar nicht darum, was du gerade fühlst, sondern wirklich das, was steht in Gottes Wort. Kämpft den Kampf des Glaubens. Paulus, und das wissen wir, ist wirklich ein ganz unbestritten, ein riesengroßes Vorbild im Glauben. Ja, also wenn wir Paulus seine Briefe lesen, wenn wir in sein Leben hineinschauen, dann wissen wir, dass der Paulus einer ist, der es echt kapiert hat. Paulus läuft, weiß, wie der Hase läuft. Paulus weiß, wie es geht. Und Paulus bittet für die Gemeinde in Ephesus. Und das finde ich einfach stark. Weil auch wir hier wirklich viel für andere bitten und das ist eine tolle Sache. Aber wenn ich mir anschaue, was der Paulus für die Gemeinde in Ephesus betet und bittet, dann muss ich einfach feststellen, dass das irgendwie so ganz anders ist, als das, was ich oft bete für andere und was wir oft für andere beten. Lass uns das mal einfach angucken. Ich möchte gerne die Verse mit euch mal anschauen. Das steht in Epheser 1, Vers 16 bis 19. Ich lese den Absatz erst einmal vor. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Also wenn ich den Satz geschrieben hätte, mein Deutschlehrer damals unter die Klassenarbeit geschrieben, bitte nicht so viele verschachtelte Sätze. Ja, der Satz ist nicht ganz ohne. Deswegen möchte ich den mit euch ein bisschen genauer betrachten. Einfach damit wir von Paulus lernen können. Da heißt es, ich gedenke euer in meinen Gebeten. Und genau wie Paulus liegen uns ja ganz viele Menschen am Herzen. Menschen, für die wir beten. Und wir bringen unsere Wünsche für diesen Menschen, bringen wir vor Gott. Und ich weiß zum Beispiel, dass sehr, sehr viele auch hier in der Gemeinde für mich um Heilung beten. Und das ist eine super Sache. Ja, es gibt Momente, da kannst du manchmal selbst gar nicht mehr beten. Und dann ist das so tröstlich, wenn du weißt, dass andere für dich weiter beten. Ja, du brauchst diese Menschen. Und sie sind dann so wie diese vier jungen Männer, von denen wir in Markus Kapitel 2 lesen, die diesen gelähmten Freund hatten. Und sie wollten, dass dieser gelähmte Freund geheilt wird und Jesus sollte ihn heilen. Und sie kommen dahin und das Haus ist proppenvoll. Ja, die Menschen stehen bis vorne an die Tür, es ist kein Reinkommen. Und was machen diese jungen Männer? Sie tragen ihren Freund aufs Dach, decken das Dach ab und lassen ihren Freund von oben vor Jesu Füße. Und genau solche Freunde brauchen wir, wenn es uns nicht gut geht. Ja, es ist fantastisch und es ist ein Segen, wenn du solche Freunde hast, die dich vor Gottes Thron und vor Jesu Füße bringen. Ja, die das möglich machen, wenn du selber nicht mehr kannst. Und doch ist mir aufgefallen in diesem Gebet des Paulus, dass da so ein paar ganz besondere Dinge drin sind. Da heißt es, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Was heißt das? Der Paulus bittet zunächst darum, dass die Epheser den Geist der Weisheit und der Offenbarung bekommen. Das steht ganz am Anfang. Und warum? Damit sie Gott besser erkennen. Und jetzt müssen wir unterscheiden. Der Paulus betet nämlich nicht darum, dass die Epheser den Heiligen Geist als solches bekommen. Das steht da nicht. Ja, und auch wir neigen manchmal, auch manchmal in Liedern oder in Gebeten zu sagen, ja komm, Heiliger Geist. Wofür? Also ich bin überzeugt, der Heilige Geist ist heute Morgen hier, weil Jesus sagt, wo ein oder zwei in meinem Namen zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen und jeder von uns, und das sagt die Schrift ganz klar, den Heiligen Geist hat. Der Paulus schreibt nämlich in Epheser 1, Vers 1, das ist der Anfang von diesem Brief an die Epheser-Gemeinde, dass er diesen Brief den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen in Ephesus schreibt. Ja, wer sind die denn? Wenn es die Heiligen und Gläubigen sind, dann wissen wir eins, wenn Jesus Christus gläubig ist, der hat den Heiligen Geist. Wir können das ganz einfach nachlesen, Johannes 7, Vers 39. Da heißt es, dies aber sagte er, nämlich Jesus, von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Das ist zu einem Zeitpunkt gesagt, als Jesus noch auf dieser Erde war, deswegen ist das ein abgeschlossenes Futur 2. Ne, so dass in unserem, wir brauchen also kein Futur 3 an der Stelle, weil es wahr geworden ist. Ja, es ist einfach so, dass Jesus sagt, die aber sollen den Geist empfangen, die an ihn glauben.
Also, wenn Paulus schreibt, ich schreibe an die Heiligen und an die, die an Jesus Christus glauben, dann schreibt er an die, die den Heiligen Geist haben. Dann kann er also nicht dafür bitten, dass die den erst bekommen. Es muss also was anderes sein. Paulus bittet darum, dass die Epheser durch den Geist Gottes Weisheit und Offenbarung bekommen. Das ist das Entscheidende. Das, was wir nicht haben, das, was wir nicht können, ist das, was Gott hat. Nämlich die Weisheit, die wir brauchen. Und warum sollen sie den bekommen? Damit sie Gott besser erkennen. Erkennen in der Bibel ist nicht dieses, ich kann den Andreas jetzt erkennen. Nee, im Moment, ehrlich, wenn ich ehrlich bin, nicht. Jetzt, Andreas, hallo. Ja, also mit Brille kann ich ihn besser erkennen. Das ist das, was wir immer denken. Erkennen, etwas besser sehen. Erkennen in der Bibel ist eine tiefe, ganz, ganz tiefe, vertraute Beziehung. Das ist das Erkennen, wenn wir von der Bibel sprechen. Diese vertraute Beziehung, wie wir sie von Liebenden kennen, ja, die füreinander da sind, die miteinander umgehen, die Kontakt miteinander haben, die miteinander sprechen, die Ängste und Nöte miteinander teilen und schöne Dinge. Ja, das steht in der Bibel in 1. Mose 4, Vers 25, Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn. Also wahrscheinlich hatte Adam keine Brille gekriegt. Ja, also er hat gesagt, ich habe mit den Augen und oh, jetzt kann ich Eva erkennen. Davon wird die Eva nicht schwanger. Ja, das wissen wir alle. Das Schwangerwerden hat etwas mit einer ganz tiefen, innigen Beziehung zu tun. Sollte es zumindest. Das heißt, wenn der Paulus hierfür betet, dass die Epheser in der Erkenntnis von Gott wachsen, dann ist es nicht das, dass wir mehr und mehr über Gott wissen. Wir glauben ja manchmal, ich muss nur mehr über Gott wissen. Ja, wenn ich jetzt noch mehr in der Bibel lese, was gut ist, dann bin ich irgendwie Gott näher. Dann habe ich mehr begriffen, automatisch. Wenn ich nur mehr bete, wenn ich nur mehr Leistung bringe, wenn ich nur mehr dieses oder jenes für Gott tue, dann wird Gott mir schon geben. Es geht überhaupt nicht darum, dass wir mehr über Gott wissen, sondern es geht darum, dass wir eine intensivere, tiefere Beziehung zu Gott haben. Es geht Gott um die Beziehung, es geht um das Erkennen, die Erkenntnis von ihm. Es geht um Wachstum in unserem Vertrauen zu ihm, um Wachstum in unserem Glauben. Es geht Jesus ja nicht, und das sagt er ja selber, als die Jünger sagen, Herr, gib uns mehr Glauben. Da sagt Jesus, das braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht einen Berg von Glauben. Ihr braucht einen lebendigen Glauben, wie ein Samenkorn, wie ein Senfkorn. Der muss lebendig sein. Wenn er lebendig ist, dann wird er wachsen. Und dieses Wachstum ist ihm wichtig. Und dann heißt es, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst. Ich bin mir ziemlich sicher, Paulus hat ja vor dem Johannes gelebt. Und bevor die Offenbarung des Johannes geschrieben worden ist, hat da Paulus seine Briefe geschrieben. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn Paulus die Offenbarung schon gekannt hätte, dann hätte er wahrscheinlich das Bild aus Offenbarung 3, Vers 18 verwendet, das von der Augensalbe. Das könnt ihr bei Gelegenheit mal nachlesen. Da heißt es nämlich, die Gemeinde solle sich Augensalbe kaufen, damit sie sehe. Die Gemeinde braucht Augensalbe, damit sie sieht. Hat sie nicht Christus erkannt? Und wenn ich das so lese, in der Offenbarung, was wir ja gerne auch mal als Gemeinde so nehmen und sagen, ja okay, prima, die 7 Cent schreiben, die sind an die Gemeinden, die alle nicht so ganz richtig gelegen haben, da sind wir ja nicht bei. Ne? Also wir gehören da ja nicht zu, bei uns läuft ja alles prima. Aber wenn ich jetzt auch noch das lese, was der Paulus schreibt, dann stelle ich fest, dass so Blindheit, eine geistliche Blindheit oder eine geistliche Teilblindheit bei Gläubigen gar nicht so unüblich ist. Und wenn ich ganz ehrlich in mein Leben reinschaue, dann stelle ich fest, dass es da auch so blinde Flecken gab und gibt, wo ich noch Gott nicht so richtig erkannt habe, wo ich ihn nicht so richtig sehe. Ja, wo irgendwo so auf dem Radar etwas ist, was ich nicht so richtig sehe. Und vielleicht ist das ja bei dem einen oder anderen auch so. Ich weiß es nicht, ich kann ja nur für mich sprechen. Und der Paulus bittet jetzt für die Epheser um Erkenntnis, damit sie ahnen, was los ist. Nein, damit sie wissen. Damit sie wissen, dass, so steht es da. Das heißt, in Paulus geht es ja auch nicht um ein Gefühl, damit sie sich irgendwie sicher sind oder damit sie sich wohlfühlen in dem Gedanken. Ja? Nein, damit sie wissen, nicht damit ihr das Gefühl habt, dass, Was ist Wissen? Und da haben wir ja zum Glück unser Wikipedia, und Wikipedia sagt über das Wissen: generell wird Wissen als ein verfügbarer Bestand von Fakten, Theorien und Regeln verstanden, die sich durch den größtmöglichen Grad an Gewissheit auszeichnen, sodass von ihrer Gültigkeit bzw. Wahrheit ausgegangen wird. Also nochmal einfach, es gibt eine ganze Menge an Tatsachen, Fakten, ja, Dinge, die wir nachlesen können, die wir hören, und sie geben einen größtmöglichen Grad an Gewissheit, und der ist so groß, dass wir sagen, ey, das muss wahr sein. Das heißt, wenn Paulus davon spricht, dass sie Gott besser erkennen, geht es natürlich auch darum, dass sie Jesus besser erkennen und dass sie die Wahrheit besser erkennen. Die Wahrheit, die im Wort Gottes steckt. Die Wahrheit, die das Wort für uns bereithält, unabhängig von unseren Gefühlen. Und das ist ein ganz netter Kampf, wie der Ralf eben sagte. Was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen, jetzt lasse ich ein paar Worte aus, ist. Was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also wir gucken jetzt mal, Paulus will, dass die Epheser die Wahrheit erkennen. Aber was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit, die Paulus hier verkündigt? Was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Also wir sprechen nicht vom Futur 3, ja, und auch nicht vom Futur 2, sondern wir sprechen von der Gegenwart. In den Heiligen ist. Wenn wir uns nochmal die Geschichte von den beiden verlorenen Söhnen anschauen, dann sollten wir verstehen, was das Erbe ist. Ihr wisst vielleicht, der eine oder andere, dass ich da mal drüber gepredigt habe. Der ältere der beiden Söhne, der zu Hause geblieben war, der Brave, der Gute, so wie er sich selber sah und wie viele ihn auch sehen, hat sich beim Vater darüber beschwert, dass der Vater für ihn kein Lamm geschlachtet hat und kein Fest gefeiert hat. Aber für den, der sein Geld mit den Huren durchgebracht hat. Ja, und dann sagt der Vater zu ihm etwas ganz Grundlegendes. Das können wir gerne nochmal nachlesen. Da heißt es in Lukas 15, Vers 31, der Vater sprach zu ihm, zu diesem Sohn: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Das Erbe zu haben, wie dieser Sohn, heißt, dass ich alles habe, was dem Vater gehört. Und dieses Erbe ist nicht in räumlich weiter Ferne. Ja, mein Erbe liegt nicht in Afghanistan oder sonst irgendwo. Es ist nicht in räumlich weiter Ferne, sondern wo ist es? Was sagt der Paulus? In den Heiligen. Wer von euch ist heilig? Ja, schön, so viele Hände zu sehen. Ach, ich meine auch. Ja, also, die Herrlichkeit Gottes ist in mir, das Erbe. Also ist dieses Erbe in jedem, der Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Retter angenommen hat. In jedem Kind Gottes ist diese Herrlichkeit. Und was ich noch fantastischer finde, ist, dass sie eben auch zeitlich nicht in weiter Ferne liegt. Ja, also meine Eltern leben jetzt nicht mehr, aber wer noch lebende Eltern hat und hofft, dass er irgendwann mal von denen erbt, ja, der wird darauf warten müssen, dass diese Eltern sterben. Das ist so der übliche Gang der Dinge. Aber dieses Erbe, was wir von Gott haben, ist zeitlich nicht in weiter Ferne. Paulus sagt ja nicht, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sein wird, sondern er sagt, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Es ist schon. Und wenn es schon ist, dann ist es jetzt und hier und heute, und es ist in dir und es ist in mir. Und wir müssen da nicht drauf warten. Und wir müssen da auch nicht drum betteln. Weiter sagt der Paulus, dass das Gleiche über Gottes Kraft, die mit überragender Größe an uns wirksam sein wird. Irgendwann mal. Nein. Da steht, die in Größe an uns wirksam ist. Nicht irgendwann in der Zukunft, nicht in ferner Zukunft, nicht wenn wir genug gebetet haben, nicht wenn wir genug gebettelt haben. Gottes Kraft ist hier und jetzt wirksam in diesem Raum, hier in deinem Leben und in meinem Leben. Wenn du es zulässt. Das ist die einzige Voraussetzung. Und dann setzt der Paulus noch einen oben drauf. Nämlich, und das Ganze nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Man liest das so einfach und, ja, was sagt das aus? Wenn das nach der Macht seiner Stärke ist, nach wessen Macht ist es denn dann nicht? Nach der Macht meiner Stärke. Eben. Und das wäre auch eine ziemlich üble Geschichte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage oft, auch wenn ich mit Arbeitskollegen spreche und die dann sagen, boah, wir bewundern das, was du, dass du so einen Frieden hast, dass du so damit umgehen kannst, dann kann ich nur immer sagen, das bin nicht ich. Ja, wenn es nach mir ginge, könnte ich das nicht. Das ist Jesus in mir, der mir diese Kraft gibt. Seine Kraft ist in uns mächtig. Wir müssen gar nicht stark sein. Und zwar genau so ist sie an uns mächtig, wie sie an ihm mächtig ist. Es gibt keinen Unterschied von Gottes Seite. Gott sagt nicht, weißt du was, Jesus Christus ist mein Sohn und Reinhold, ich nehme dich mal eben, der Reinhold ist ja auch mein Kind, aber Reinhold, bei dir mache ich alles ganz anders. Du kriegst nur ein bisschen Kraft. So, ein Abklatsch von dem, was Jesus hatte. Wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir Gottes Gene in uns. Und wenn wir Gottes Gene in uns haben, dann sind wir wie Gott. Wir haben alles bekommen. Wir sind Erben, wir sind Kinder. Das heißt, wenn wir Kinder Gottes sind, dann haben wir auch die volle Stärke. In der Macht seiner Stärke. Und da frage ich mich immer, ob uns das wirklich bewusst ist. Weil das ist der Kampf des Glaubens. Uns das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, immer wieder zu sagen, ja, es ist so. Und wenn wir das so langsam verstehen, dann können wir auch verstehen, was Jesus in Johannes 14, Vers 12 sagt. Da schreibt er nämlich, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue. Und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Also Jesus sagt, ich gehe auf den Rückzug, ich gehe zum Vater zurück, aber ihr seid ja hier und ihr könnt genau das Gleiche tun wie ich und sogar noch Größeres. Und nun kenne ich das aus meiner Prägung heraus, da man sich ja sehr, sehr schwer damit tat. Und ich glaube, es gibt in ganz viel, ganz unabhängig von der Gemeindeform, ganz viele Christen, die einfach ein Problem damit haben. Und ich weiß nicht, wie viele Ausreden ich gehört habe und mir selber gesucht habe, warum das doch nicht so ist, wie es da steht. Größere Dinge tun als Jesus. Was sagt Jesus hier? Größere Werke tun als er. Und dann kommen die dollen Ausreden wie, naja, da ist ja mit gemeint, dass wir mehr Menschen bekehren als er. Ja, das ist das größere Werk, weil das ist ja das größte Werk, was man tun kann. Aber jetzt frage ich euch mal hier so in die Runde, wer von euch hat schon mehr Menschen bekehrt, als sich bei Jesus bekehrt haben in seinen Predigten? Also das kann es eigentlich nicht sein, ja? Vielleicht wenn ich die ganze Gemeinde jetzt zusammenfasse. Aber davon ist ja nicht die Rede, es ist ja von jedem Einzelnen die Rede. Ja, wenn Jesus sagt, ihr werdet, dann meint er nicht ihr 12 Jünger oder ihr Gemeinde als Summe, sondern ihr Einzelnen. Also wenn wir größere Dinge tun werden als er, dann kann das nur funktionieren, wenn wir mit der Kraft wirksam sind, die in uns ist, die Gott uns gegeben hat. Diese Kraft, die unendlich ist und die nichts und niemand einschränken kann. Diese Kraft, von der in der Bibel heißt, dass sie alles überwindet. Aber wenn wir nicht verstehen, dass Gottes Kraft in uns ist, dann werden wir weiter nach Ausreden suchen, warum nichts passiert. Dann haben wir einen ganz harten Boden in Deutschland. Der ist ja so schrecklich hart. Ja, hier kann man das Wort Gottes überhaupt nicht sagen. Und meinen Nachbarn erst recht nicht. Ja, und wie soll man in der Situation mit so einem Chef noch freundlich bleiben und Liebe ausstrahlen? Es ist Gottes Kraft. Du wirst größere Dinge tun als er. Aber was heißt das jetzt für unser Bitten? Was bedeutet das dafür, wenn wir bitten? Ich habe jetzt die Tage noch mal dran gedacht, als meine Kinder noch kleiner waren, dann habe ich die oft echt genervt. Ich erinnere mich dran, wir sitzen am Mittagstisch und dann kommen Fragen zum Beispiel zur Mathematik. Ja, so, das habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, Papa. Ja, und dann wünscht man sich natürlich als Kind, was sagt der Papa? Der Papa sagt mir jetzt die Lösung für diese Aufgabe, oder? Das habe ich dann nicht gemacht. Meistens habe ich selber Fragen gestellt. Und ehrlich, Nathalie wird das bestätigen können, du darfst ruhig nicken, das war den beiden echt oft lästig und manchmal unverständlich. Ne? Boah, Papa, sag schon. Ich habe es dann trotzdem nicht gemacht. Warum? Weil letztlich habe ich sie befähigt für die Zukunft. Weil aufgrund des Hinterfragens haben sie erkannt, dass sie das, was sie eigentlich schon wissen, anwenden können. Und damit sind sie ein Stück erwachsener geworden. Ja, denn das Wissen als solches nutzt ja gar nichts. Es gibt Menschen, die wissen ganz viel und sind trotzdem dumm, weil sie es nicht anwenden können. Wissen lebt davon, dass ich es anwenden kann. Das heißt, die Kraft zu der Lösung der Matheaufgabe war quasi in ihnen selbst. Nur wussten sie es nicht. Wie lange nicht? Bis dass sie die Augen dafür geöffnet bekommen haben, dass es so ist. Und genau das ist das, worum der Paulus an der Stelle bittet. Paulus bittet darum, dass Gott den Ephesern die Augen öffnet, damit sie sehen, was in ihnen ist. Das, was sie schon längst haben. Nicht das, was sie noch brauchen oder was Gott ihnen geben soll, sondern das, was sie längst haben. Das heißt, wenn wir jetzt um etwas bitten und dabei verstehen, was wir schon haben, dann glaube ich, dass unser Bitten machtvolle Ergebnisse haben wird. Dass dann wirklich richtige Durchbrüche passieren. Wenn wir verstehen, dass Gott mächtig in uns, in mir, in dir wirksam ist, dann verstehen wir auch, was in Markus 11, Vers 24 steht. Jesus sagt, darum sage ich euch, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Also der Satz klingt so ein bisschen nach Futur 3, ne? Nein, also abwegig. Was steht da? Alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Super. Und was sagt unser Gefühl? Boah, gefühlt betest du schon 5 Jahre dafür. Nichts passiert. Gott hört dich nicht. Gefühlt haben wir so oft schon aufgegeben. Ja, so oft aufgegeben. Und hier steht, betet und bittet und glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Glaubt, dass ihr es empfangen habt. Also wenn ihr es empfangen habt, dann ist es doch schon da. Oder? Auch wenn ihr es noch nicht seht. Das ist so wie Weihnachten, wenn die Eltern die Geschenke schon gekauft haben, die sind im Schlafzimmer versteckt, die sind schon da. Die Kinder sehen sie aber noch nicht. Ja, und es ist zu 100% gewiss, dass die nachher irgendwann unterm Baum liegen und die Kinder sie auspacken dürfen. Ja, das heißt, wir haben es bereits empfangen. Das heißt, wir haben schon Gottes Kraft, Gottes Weisheit, Gottes Heilung und was immer du in deinem Leben brauchst von Gott. Es ist schon da. Du hast es schon empfangen. Und dann steht da, und es wird euch werden. Gottes Wort ist manchmal schwer, oder? Steht das nicht im Gegensatz zu dem, was wir eben gehört haben? Ihr habt bereits empfangen und jetzt steht da, dann wird es euch werden. Bleiben wir einfach nochmal bei dem Beispiel, was ich eben erzählt habe mit Nathalie und Daniel, meinen Kindern. Die beiden hatten die Fähigkeit, die Lösung zu finden. Aber sie haben die eigene Fähigkeit noch nicht erkannt. Die Epheser sollten die Kraft und Stärke Gottes, die in ihnen bereits vorhanden ist, erkennen. Um was geht es also? Es geht um das Sichtbarwerden des unsichtbar bereits Vorhandenen. Das, was schon da ist, was in der unsichtbaren Welt längst bereitet ist, in die sichtbare Welt zu holen. Das heißt für mich, ich muss lernen und habe teilweise auch schon gelernt, nicht mehr um die Dinge zu betteln, die wir längst haben. Ich muss nicht mehr jeden Tag sagen, Papa, mach mich gesund. Und es wäre bitter nötig. Ich darf sagen, Papa, danke, dass du mich gesund gemacht hast. Und dass es sichtbar werden wird. Und was ich bitte ist, dass dieses Sichtbarwerden kommt. dass es in die sichtbare Welt hineinkommt. Das, was in der unsichtbaren Welt schon längst geschehen ist und was in der unsichtbaren Welt längst vorhanden ist. Das Sichtbarwerden können wir auch beschleunigen und mit unterstützen. Und wodurch? Indem wir bekennen, dass es bereits ist. Nun werden die Nicht-Charismatiker oder die kritisch-charismatischen sagen, immer dieses Bekennen. Ja, das ist ja blöd, ne? Ihr redet euch doch nur was ein. Es geht nicht um das Einreden, es geht nicht darum, dass ich mich selber von irgendwas überzeugen muss. Wenn ich bekenne, dann tue ich das, weil ich davon überzeugt bin. Ich muss mich nicht selber überzeugen. Ja? Wir bekennen, dass es bereits ist, ohne es zu sehen. Und das ist Glauben. Das ist Glauben. Und nichts anderes ist gemeint, wenn Jesus sagt, wir sollen für etwas bereits schon danken, obwohl wir es noch nicht sehen. Wann bist du vor Gott getreten und hast gesagt, Papa, ich möchte das haben, gib mir das und ich danke dir, dass es so ist? Nee, also danken tue ich doch lieber erst, wenn ich es in Händen halte, oder? Wenn es sichtbar ist. Vertraust du deinem Papa? Vertraust du ihm? Glaubst du ihm? Und bei allem, was jetzt vor uns liegt oder wo wir mittendrin stecken, dürfen wir doch wissen, dass seine Kraft in uns bereits mächtig ist. Ich muss Papa nicht um Kraft bitten. Ich habe den Heiligen Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, der ist in mir mächtig. Wer will noch mehr? Glaubt ihr, dass es noch darüber was gibt? Wenn seine Kraft aber in mir mächtig ist, und das ist das Wahrheit, das ist die Wahrheit Gottes, dann können wir alles, aber auch wirklich alles überwinden. Ja, wir singen, wer kann uns widerstehen? Keiner. Philipper 4, Vers 13 sagt, Philipper 4, 13 sollte da jetzt stehen, gut, okay. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das ist Jesus Christus. Wenn ich alles in ihm vermag, dann vermag ich wirklich alles. Und das ist wirklich auch mein Gebet gemeinsam mit Paulus, dass Gott uns die Augen unseres Herzens öffnet, die Augen meines Herzens öffnet, damit ich erkenne, was schon ist, auch wenn ich es nicht sehe. Ihr glaubt gar nicht, was das für ein geniales Geschenk ist. Das macht euch so frei von allem Druck, das macht euch so frei von der Last. Und wie Ralf eben sagte, es macht euch frei von diesem Kampf, wo ihr euch mit Dingen beschäftigt, gegen die ihr überhaupt nicht kämpfen müsst. Es befreit so sehr und es gibt dir Frieden und du kannst dich auf das konzentrieren, um was es wirklich geht. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Bittet, so wird euch gegeben. Und ich kann euch nur sagen, egal was wirklich deine Not heute ist, danke Gott, dass er sie bereits gelöst hat. Eure Kinder haben keinen Zweifel daran, dass ihr deren Probleme lösen werdet als Eltern, bis dass sie eine gewisse Größe haben. Und dann merken, dass wir nicht so vollkommen sind als Eltern. Aber Gott ist vollkommen. Er hat unsere Probleme bereits gelöst, egal welches Problem du hast. Entscheide dich dazu, Gott zu vertrauen. Glauben und Vertrauen ist nichts anderes als eine Entscheidung, die du triffst. Es hat überhaupt nichts mit Gefühl zu tun. Ja, wenn manchmal auch so auf Veranstaltungen eine wahnsinnige Gefühlsduselei gemacht wird, darum geht es nicht. Es geht um deine Entscheidung. Entscheide dich heute dazu, Gott zu vertrauen und ihm zu glauben. Wenn du glaubst, dass sein Wort wahr ist, dann musst du glauben, was da steht. Und dann kannst du auch glauben und sagen, ich glaube, dass ich geheilt bin. Ich glaube, dass Gott mir Stärke gegeben hat. Ich glaube, dass ich die Weisheit Gottes in mir trage und dass ich sie nutzen kann. Dafür ist sie ja da. Und diese Entscheidung, wenn du sie triffst, wirst du sie gegen deine Gefühle treffen. Weil deine Gefühle werden dir sagen, ach, so oft, wie ich schon gebetet habe, nichts ist passiert. Und dann kommt der Teufel und sagt, ach, erinnerst du dich noch an damals, 1888? Ja, da war das und das, da hast du auch gebetet und das ist nicht passiert. Und der ist nicht gesund geworden, obwohl so viele für ihn gebetet haben. Oder dieses oder jenes. Ich glaube, dass es wahr ist, was in Gottes Wort ist und das ist meine Entscheidung. Und wenn du heute Morgen sagst, ich will Gott neu vertrauen, dann möchte ich dich jetzt ermuntern, das jetzt vor Gott festzumachen. Jetzt, in dem Moment hier zu sagen, Jesus, ich will dir vertrauen. Und vielleicht haben wir einen Moment einfach Ruhe und denken darüber nach, wo wir Gott nicht wirklich vertrauen. Wo wir noch so ohne Vertrauen an seinem Rockzipfel hängen und meinen, wir müssten uns mit mehr Gebeten irgendwas verdienen. Oh, wir haben keine Erweckung, das liegt bestimmt daran, dass wir nicht genug beten. Oh, ich habe dieses nicht, bestimmt muss ich mehr beten und heiliger werden. Wenn du ein Heiliger bist, hast du die Kraft in dir. Und wenn du willst, dass Gott dir die Augen deines Herzens öffnet, dann bete ich jetzt gerne für dich. Ja, Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du derjenige bist, der die Augensalbe hat, Jesus. Dass du der bist, der den Blinden die Augen geöffnet hat, Jesus. Und der auch unsere Herzensaugen öffnet. Jesus, ich danke dir für einen jeden, der heute Morgen sagt, Jesus, ich will dir neu vertrauen. Ich will es, Jesus, dass du ihm stärkst in diesem Glauben, Jesus, dass du bestätigst, dass du durch Wunder und mächtige Taten zu erkennen gibst, was du in uns längst erkauft hast, Jesus. Du bist so einzigartig und so mächtig, Jesus, und deine Kraft ist in uns allen wirksam, Jesus. Und wir sagen mit Überzeugung, Jesus, mir ist alles möglich durch den, der mir Kraft gibt. Und dieser bist du, Jesus. Jesus Christus, Sohn Gottes, Retter und Heiland dieser Welt, Jesus. Wir beten dich an und danken dir für dein wunderbares Werk, auch an diesem Morgen, Jesus. Amen. Vielleicht bist du jetzt aber auch hier und hast immer gesagt, naja, also komm, mit diesem Jesus kann ich nichts anfangen, ja. Und die Christen, wenn ich mir die angucke, ist das eigentlich nur ein Haufen Deppen. Ja, die rennen sonntags morgens in die Gemeinde, die beten schön ihre Gebete, ja, und im Alltag, naja, so richtig unterscheiden tun sie sich von meinen anderen Arbeitskollegen auch nicht, oder? Oder von meinen anderen Nachbarn. Vielleicht ist das dein Eindruck, den du von Christen hast und vielleicht ist er ja gar nicht mal so unberechtigt. Vielleicht kennst du ja viele Christen, die gar nicht wissen, dass diese Kraft Gottes in ihnen wirksam ist und dieses Wesen Gottes. Aber vielleicht sagst du, hey, das möchte ich auch. Dieser Gott, der Mensch geworden ist, der sein eigenes Leben gegeben hat in seinem Sohn Jesus Christus, damit ich leben kann, Vergebung meiner Sünden haben kann, Macht und Stärke in mir, dass ich nicht mehr alleine bin, dass ich ein Überwinder werde. Wenn du sagst, das klingt spannend, das möchte ich in meinem Leben haben, dann solltest du das jetzt machen. So wichtige Entscheidungen sollte man nie aufschieben. Ja? Du solltest dann wirklich jetzt sagen, ja Jesus, dir will ich mein Leben übergeben und ich will, dass du mit Macht und Stärke mit deinem Heiligen Geist in mir lebst. Und wenn du das möchtest, dann solltest du das jetzt tun. Wenn du magst, kannst du deine Hand heben. Ich werde auch für euch beten. Und wer wirklich diesen Schritt heute Morgen tut und sagt, Mensch, Jesus, ich will das. Der ist auch gerne herzlich nachher nochmal eingeladen, hier nach vorne zu kommen oder hinten zum Infopoint. Dort bekommst du eine Bibel geschenkt. Und wir sind ganz liebe Menschen, die mit dir beten. Es ist der wichtigste Schritt in deinem Leben, Jesus anzunehmen. Aber es ist nicht der einzige. Ja, und das gilt für alle, die Jesus haben, bleibt nicht stehen. Bleibt nicht stehen an dem Punkt, wo ihr seid. Entscheidet euch jeden Morgen neu. Vater, ich will glauben, was in deinem Wort steht. Dein Wort ist wahr und es ist mächtig und voller Kraft. Und das ist es wirklich einfach, was ich uns wünsche und dass wir damit auch in die neue Woche hineingehen. Einfach mit dem Herr, öffne meine Augen, dass ich sehe, dass deine Kraft und deine Weisheit in mir stark ist. Dass das, was du verheißen hast, längst in mir vorhanden ist. Gott ist gut, oder? Ja, eben. Und wenn er gut ist, dann ist er gut zu dir, egal was deine Gefühle sagen. Amen.